Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Im vergangenen Oktober haben wir hier in Fazit darüber berichtet, dass sich die Kulturstaatsministerin Claudia Roth, ihre kulturpolitischen Kollegen in den Ländern und kommunale Spitzenverbände darauf geeinigt haben, einen gemeinsamen CO2-Bilanzierungsstandard für Kultureinrichtungen anzuwenden. Damit können zum Beispiel Museen, Orchester oder auch Theater nach einheitlichen Vorgaben ihre CO2-Emissionen erfassen. Geradezu mustergültig wird das zum Beispiel bereits am Nationaltheater in Mannheim umgesetzt. Das zeigt, die Klimakatastrophe, auf die wir zusteuern, wenn wir nicht wirklich grundsätzlich gegensteuern, diese Klimakatastrophe ist längst im Bewusstsein in allen Bereichen der Gesellschaft angekommen. Die Gefahren sind ja auch offensichtlich. Ob die Regierung allerdings die notwendigen Maßnahmen dagegen ergreift, das kann man bezweifeln. Heute hat der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung ein Gutachten veröffentlicht. Der entscheidende Satz darin: Deutschland wird die Klimaziele 2030 verfehlen. Vor diesem Hintergrund und selbstverständlich auch vor dem Hintergrund der Überschwemmungen in Süddeutschland hat heute in Potsdam im Parc Sanssouci ein zweitägiges Green Culture Festival begonnen. Dabei wird diskutiert, wie die Herausforderungen des Klimawandels im Kulturbereich fair, schnell und auch konkret angegangen werden können. Mit dabei ist auch die Transformationsforscherin Maya Göpel. Die Politikwissenschaftlerin ist Professorin in Lüneburg. Sie ist in zahlreichen Gremien aktiv und weit bekannt als Autorin, unter anderem durch ihr Buch Unsere Welt neu denken. Und jetzt ist sie am Telefon in Potsdam. Frau Göpel, guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Die Klimakatastrophe abwenden, also die CO2-Emissionen radikal senken und zugleich die Anpassung an den Klimawandel schaffen. Das sind ja zwei komplexe Themen, die selbstverständlich zusammenhängen. Lassen Sie uns über die Anpassung sprechen. Was kann denn die Kultur dazu konkret beisteuern?
Ja, zum einen geht es natürlich genau darum, wie die Kultur selbst in ihrer Art, wie sie produziert, wie sie umsetzt und so weiter, möglichst nachhaltig wird. Aber, und das diskutieren wir heute mindestens genauso doll, sie hat natürlich eine ganz andere Rolle zu spielen, wenn sie Imaginationsräume, also unsere Vorstellung von dem, wie eine nachhaltige Zukunft aussehen kann, in den Inszenierungen und in der Art, wie sie Kultur anbietet, mit verhandelt. Und das ist eigentlich ja der spannende Teil. Wie können wir da im Grunde genommen nochmal aus den ganzen Verzicht-, Verbot-, Verlustrhetoriken heraustreten und gemeinsam aushandeln, dass es vielleicht nicht mehr einfach wird, aber sehr, sehr sinnvoll und vielleicht auch eben wünschenswert.
Also Imaginationsräume, sagen Sie, fehlt den Menschen die Fantasie?
Ja, ich habe schon das Gefühl, wenn wir darüber nachdenken und darüber diskutieren, oh, CO2 frei sich fortbewegen und dann fleischarm ernähren, dann stellt sich das normalerweise jede Person erstmal unter den heutigen Bedingungen vor. Und dann ist das mühsam. Wie komme ich denn dann von A nach B? Und oh, dann komme ich unterwegs in ländlichen Gegenden ja nie zu einem warmen Essen, was auch noch schmeckt. Und das ist natürlich genau die Problematik, weil wir ja nicht davon sprechen, dass wir unter den heutigen Angeboten und Infrastrukturen CO2-frei und nachhaltig leben sollen, sondern dass wir sie noch schaffen. Und je mehr wir aber da rein investieren, je mehr wir sagen, dafür wollen wir arbeiten, je mehr wir sagen, da stecken wir die Ressourcen rein, umso schneller können wir eben auch ganz andere Alltagsstrukturen anbieten.
Die Tagung findet im Parc Sanssouci statt. Vielleicht einmal ganz konkret, wurde auch darüber gesprochen oder wird darüber gesprochen, wie dieses UNESCO-Welterbe erhalten werden kann, vor welchen Aufgaben es steht?
Das haben wir jetzt noch nicht im Detail besprochen. Vielleicht kommt das morgen noch auf die Agenda. Aber es ist natürlich genau eine der Themen, die auch viel verhandelt werden unter der Anpassungsfrage. Wie können wir denn uns darauf einstellen, was klimatisch sich verändern wird, wie das natürlich Gebäudestrukturen etc. herausfordern wird. Und da geht es in der Sanierung und dem Erhalten einmal darum, aber natürlich sollten das viel konsequenter gleich in die Neubauten und in die Infrastrukturplanung der Zukunft mit reindenken, was auch nicht ausreichend getan wird. Deshalb ist es spannend hier zu schauen, das hat viel überlebt, das kann man vielleicht davon lernen, aber es wird natürlich auch eine Herausforderung.
Vor kurzem haben Sie, Frau Göpel, im Deutschlandfunk gesagt, für eine lebenswerte Zukunft sei es absolut zentral, das Vertrauen in die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit im Sinne des Gemeinwohls wieder zu stärken. Warum ist dieses Vertrauen in letzter Zeit verloren gegangen?
Ja, ich habe so das Gefühl, wir haben so zwei prototypische Antworten gewählt auf die Krisenhaftigkeit. Und das eine ist, das haben wir unter Corona schon bemerkt, aber sehen wir zum Teil eben auch in der Nachhaltigkeitsthematik. Ich trete einen Schritt zurück und sage, oh, ich guck mal, wie wir in diese Krise reingekommen sind und ich guck mal, was ich jetzt beitragen kann, dass wir rauskommen und dass alle mitkommen. Und das ist eigentlich die Antwort, die wir bräuchten, die die Gemeinwohlorientierung ja eingebaut hat. Und dann gibt es aber die andere, die sagt, oh, ich trete gar keinen Schritt zurück, sondern ich trete mitten in die Mitte und sage, ich bin das Wichtigste und ich brauche auch jetzt sofort das Maximale für mich. Und was mit dem Rest passiert, ist mir ein bisschen egal, die nerven mich, auch wenn sie im Weg stehen. Ich überspitze es jetzt ein bisschen. Aber das Schlimme ist, dass wir in unserem Menschenbild und der Art, wie wir auch über uns sprechen, über die Leute, diese zweite Reaktion, die gar nicht unbedingt eine natürliche ist, total normalisieren. Und dann immer die Geschichten von denen erzählen, die so agieren. Die sind auch die lautesten auf Social Media. Das sind auch die, die am meisten dann repräsentiert werden. Frau Göppel, wie wollen Sie denn die Leute überzeugen, dass sie verzichten sollten, Verlust üben müssen? Das sind ganz viele Erzählungen und Framings, die uns dann wiederum paralysieren, weil wir den anderen nicht über den Weg trauen, dass sie mitziehen würden. Und das ist eine blöde Abwärtsspirale.
Wie wirkt denn in diesem Zusammenhang, Frau Göppel, das Plädoyer für mehr Eigenverantwortung des Einzelnen?
Ich glaube, die Eigenverantwortung kann ich in beide Richtungen spielen. Ich kann natürlich auch eigenverantwortlich in die Bewegung kommen, weil das ist eine andere mögliche Interpretation, zu sagen, naja, bevor die anderen nichts machen, kann ich auch nichts machen. Die sehen wir auch an vielen Stellen. Bevor die Politik nicht, kann ich als Verbraucher nicht. Und bevor die Verbraucher nicht, kann ich als Investor nicht. Und eigentlich geht es ja genau darum, Eigeninitiative finde ich eigentlich vielleicht schöner als Begriff, zu sagen, ja, ich habe jeden Tag einen Wirkraum und ich habe jeden Tag Gestaltungsmöglichkeiten und die nehme ich mal ab. Und an, aber ich lasse mir auch nicht die Gesamtverantwortung überstülpen. Das ist ja dann immer, wie es sehr stark von einer sich liberal nennenden Partei übertrieben wird, aus meiner Sicht. Weil an vielen Punkten kann ich als Konsumentin Akzente setzen, aber natürlich nicht die Angebotsstruktur in irgendeiner Form verändern. Das muss schon Politik und Wirtschaft machen. Also Eigeninitiative, super, aber alles auf ein Individuum abladen, verkennt einfach die Realität und Machtverhältnisse.
Darauf wollte ich auch zu sprechen kommen, auf den Footprint. Also wie wichtig ist es denn, wenn Kulturinstitutionen jetzt eigene Klimabilanzen erstellen? Das erinnert ja an diesen individuellen Footprint, der dem Einzelnen ja die Schuld gewissermaßen an den Emissionen zuspielt. Das ist ja eine ziemlich vordergründige, allerdings auch ziemlich erfolgreiche Strategie der fossilen Industrie. Braucht es nicht vielmehr einen größeren, nämlich einen regulatorischen Rahmen?
Auf jeden Fall, das wissen aber auch alle. Also ohne, dass wir die Spielregeln für die Märkte ändern, kann auch kein noch so aufgeklärtes Unternehmen wirklich in die nachhaltige Produktion reinsteigen, zumindest nicht, um das aus der Nische rauszuholen. Und deshalb ist es auch so eine komische, fadenscheinige Debatte, dass die Märkte das schon regeln könnten. Das kann kein Mensch bestätigen, der sich mit der Thematik in irgendeiner ernsthaften Form beschäftigt hat. Fängt ja beim CO2-Preis an. Damit die Märkte das überhaupt ernst nehmen können, brauchen sie den Preis, aber der kann nur die Politik setzen. Also deshalb ist das immer ganz wichtig, zu fragen, wo kommen die Spielregeln her, wer kann die Spielregeln schreiben und wie wird es dann einfacher auf diesem Spielfeld die besten Produkte im Sinne der Nachhaltigkeit anzubieten. Und wie fällt keiner vom Spielfeld runter, wäre auch noch eine sehr relevante Frage.
Sie haben vor gut einem Jahr die Mission Wertvoll gestartet. Mit welcher Idee sind Sie da angetreten und was hat sich da im Laufe dieses einen Jahres jetzt entwickelt?
Also meine Idee war schon zu sagen, wir müssen Wissenschaftskommunikation noch interaktiver, dialogischer und interessanter machen. Deshalb arbeiten wir da auch ganz konkret eben mit Medienschaffenden, auch aus der fiktionalen Welt, mit Funk, Fernsehen und so weiter zusammen. Und die andere Thematik war aber, wie können wir durch eine andere Perspektive in die Debatte einsteigen? Deshalb das Wertvolle, weil da zeichnete sich das schon ab mit diesen Lagern von grün versus schwarz versus gelb oder eben oben, unten, rechts, links. Und wir gesagt haben, wir wollen doch nicht immer das Trennende, sondern das Verbindende in den Fokus setzen. Also was sind die Werte, die wir erhalten wollen, die wir stärken wollen, die wir bestmöglich in die Welt tragen wollen? Und wie können wir dafür die Instrumente neu ausrichten? Welche Anreizsysteme brauchen wir? Welche Subventionen brauchen wir? Welche Preisgestaltung brauchen wir? Aber natürlich auch welche technologischen Entwicklungen?
Also ein anderes Narrativ.
Genau, aus der Frage heraus, wertvoll, was ist wertvoll, was teilen wir da? Und da sind die Lebensgrundlagen natürlich ganz vorne. Wie können wir das besser erzählen?
Also neu erzählen, die Kultur kann dabei als Treiber, Vorantreiber agieren, als Avantgarde?
Genau, das ist ja eigentlich die Sache, die auch die Wissenschaft und die Kultur verbindet. Die dürfen so ein bisschen in die Kristallkugel gucken. Also die Wissenschaft tut das mit Modellen und Hochrechnungen und empirischen Trends. Und die Kultur ist ja dafür da, diese ganze menschliche Frage viel deutlicher noch zu verhandeln. Wer wollen wir eigentlich gewesen sein? Und wie können wir die Umgangsformen vielleicht darauf ausrichten, auch mit Krisen konstruktiv umzugehen?
Also die Imaginationsräume, von denen Sie am Anfang gesprochen haben, mit Inhalt füllen.
Exakt. Und vor allem auch unsere Performance mitdenken. Welche dieser beiden Prototypen möchte ich denn eigentlich gewesen sein? Die nur ich, meins und meine Wenigkeit kennt oder die vielleicht auch links und rechts schaut und sich für das große Ganze interessiert?
Das Green Culture Festival in Potsdam im Parc Sanssouci. Die Transformationsforscherin Maya Göppel war das. Frau Göppel, ich danke Ihnen. Guten Abend.
Ich danke Ihnen auch herzlich.